Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie hat Rachel Salamander ihr Literaturhandlungsarchiv übergeben? Welche Stammgäste in Cannes präsentierten heute im Wettbewerb ihre neuen Filme? Und wie viele Interviewanfragen für unseren neuen Podcast, die OpenAI-Story über Sam Altman, waren erfolgreich? Themen dieser Stunde, die mit dem Alternative Country von Cat Power beginnt. Rachel Salamander arbeitet unermüdlich und mit größtem Engagement für das jüdische intellektuelle Leben in Deutschland. 1982 gründete die Literaturwissenschaftlerin und Journalistin in München ihre erste Literaturhandlung, spezialisiert auf jüdische Literatur und Literatur zum Judentum. Die über 1000 Tondokumente, die bei ihren Lesungen und Diskussionen in 40 Jahren entstanden, dazu die Korrespondenzen, Zeitungsartikel, Fotos und Videos, schenkte sie dem Monatszensier, dem Literaturarchiv der Stadt München, das mit dem Material heute Abend eine neue Ausstellung eröffnet hat. Schönen guten Abend, Frau Salamander.
Schönen guten Abend.
Hatten Sie schon 1982 einen Plan, was Sie von den Veranstaltungen mit den vielen auch internationalen Gästen der Nachwelt erhalten wollten?
Nein, überhaupt nicht. Es war eigentlich eher zufällig, weil als ich anfing 1982, muss man sagen, war die Atmosphäre im Lande doch sehr von einer sprachlosen Befangenheit geprägt. Und das Publikum war sehr froh, jetzt diese Gäste bei mir hören und erleben zu dürfen. Und jeder hatte das Gefühl, es ist was Besonderes. Und es war plötzlich so eine Kostbarkeit und Wertschätzung im Raum. Und die Leute, die sprachen, es war alles so besonders. Und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt festhalten.
Haben Sie dem Literaturarchiv alles in einem riesigen Kasten oder Container übergeben? Oder haben Sie das geordnet? Haben Sie gesichtet? Haben Sie etwas für mehr oder weniger wichtig erachtet? Was haben Sie mit welchen Wünschen dem Monatszensier übergeben?
Also, als ich gemerkt habe, es ist mehr in der Schublade drin, habe ich mir ein Prinzip überlegt. Das hat sich bewährt. Ich habe 50 laufende Meter, 500.000 Blatt übergeben, vollkommen strukturiert. Die Archivleute waren so begeistert, weil alles total geordnet ist. Und mit einem Griff habe ich immer alles gefunden. Und die auch übrigens. Man kann jeden hören, von Ruth Klüger bis Marcel Reich-Ranitzky bis Amos Oz bis Jurek Becker, Suse Sonntag. Sie haben die ganze Republik, international wie national, die hier in Deutschland was zu sagen hat, die das geistige Leben geprägt haben, haben sie versammelt in diesem Archiv.
Gibt es denn Exponate, die Ihnen besonders wichtig sind oder die liebsten sind jetzt in der Ausstellung?
Sie finden alles, weil diese Monatsensia-Leute so fantastisch gearbeitet haben. Normalerweise verschwinden ja solche Konvolute irgendwo in den Kellern und werden per Zufall dann irgendwie von einem Doktoranden gehoben. Aber die haben sich gleich ans Werk gemacht. Es ist alles digitalisiert. In einem Monat ungefähr können sie alles auch online finden. Das heißt, für die Wissenschaft beginnt eine fruchtbare Zeit. Jeder, der sich zum Judentum in der Republik informieren möchte, was die Vergangenheit betrifft, aber auch was die Gegenwart betrifft. Sie haben alles beieinander. Besonders liebe ich das Gästebuch, weil das Gästebuch zeigt, mit welcher Wertschätzung die Leute dieses Forum benutzt haben. Viele der Immigranten, die gekommen sind und erstmals nach dem Nationalsozialismus wieder in München eine Hörerschaft gefunden haben, deren Bücher plötzlich wieder in den Regalen standen. Oder die junge jüdische Literatur, Barbara Honigmann, Maxim Biller, Peter Stefan Jung, für die war das ein Sprungbrett. Die ganze israelische Literatur, Tsiruya Shalev und Batya Gur, für die war die Literaturhandlung ein Ausgangspunkt in die deutsche Gesellschaft. Und das spürt man diesem Gästebuch an. Die Eintragungen. Ich hatte zum Beispiel herrlich Zeichnungen von Art Spiegelmann. Das liebe ich besonders. Der Comiczeichner der Maus. Der hat eine Nase gezeichnet von einer Maus und hat drüber geschrieben, Hi Henry. Das heißt, es war vorher der Henry Kissinger da. dessen Unterschrift er gesehen hat. Also es ist ein Bezug unter den Autoren da, weil jeder hat sich angeschaut, was hat der vor uns geschrieben. Aber es sind so hinreißende, großartige Gedanken in diesem Gästebuch. Also die Wertschätzung war gigantisch, das Echo großartig, die Neugierde vollkommen. Jede Veranstaltung bis über den Rand gefüllt, voll. Viele Leute mussten draußen bleiben. Die Leute haben gespürt, dass was Neues beginnt. Und das wollte ich auch. Ich wollte in jedem Fall ein Gespräch der vielen und der unterschiedlichen. Und zwar muss man davon ausgehen, dass in dieser befangenen deutschen Gesellschaft, wo es noch keine offenen jüdischen Gemeinden gab und keine Literaturhäuser und eine sprachlose Befangenheit, es war wie eine Befreiung für die Leute, endlich über die Dinge, die vielen auf der Seele lag, endlich ins Gespräch zu kommen. Und aus dem Gespräch sollten Kriterien entwickelt werden fürs Handeln. Wie richten wir uns ein, dass wir auch unterschiedlicher Meinung zusammenleben können?
Wenn wir in die Gegenwart in Deutschland schauen, mit dem Blick voraus auf die nächsten Landtagswahlen, womöglich auf die nächsten Bundestagswahlen, bewerten Sie über die Jahrzehnte beobachtend und engagiert arbeitend die Nachhaltigkeit auch dessen, was Sie mit Ihrer Arbeit geleistet haben?
Schauen Sie, das Archiv ist ja ein Gedächtnisspeicher, in dem Wissen abgelegt ist, Geschichte abgelegt ist, Geschichten, Lebenswege und so weiter. Aber die sind nicht Vergangenheit. Sie sind für unsere Zeit sehr, sehr dringlich. Es ist alles an Problemen schon vor 40 Jahren besprochen worden, was aktuell, Entschuldigung, Sie hören jetzt viel Verkehr, aber ich bin auf der Straße. Sie haben dort alles an Problemen, mit denen wir uns auch heute herumschlagen. Es ist kein Archiv für die Vergangenheit, sondern ein Archiv für die Bewältigung der Gegenwart. Man kann nicht Erinnerungskultur betreiben ohne Wissen. Wenn ich nichts weiß, kann ich nichts erinnern. Und dieses Archiv ist eine Spur in die Zukunft, zu sehen, was die Leute schon darüber gedacht haben. Wir müssen es in Handeln umsetzen.
Sagt Rachel Salamander. Unter dem Titel Literatur und Haltung wird ihr Archiv seit heute vom Münchner Literaturarchiv Monacensia in einer Ausstellung präsentiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Eröffnungsabend.
Ich danke Ihnen.
Die glamourösen Garderoben hängen wieder im Schrank, die Ehrenpalme ist vergeben, aber der Wettbewerb um die diesjährige Goldene Palme der Filmfestspiele in Cannes bleibt natürlich spannend. Viele große Regisseure sind von der Festivalleitung in Nebenreihen platziert worden. Nicht so Andrei Sverginsev. 2017 hat er für Loveless den Preis der Jury in Cannes bekommen. Ein Jahr später saß er selbst dort und lebt inzwischen in Frankreich. Zugeschaltet aus unserem Studio in Cannes ist Anke Lewicke. Wo spielt sein neuer Film Minotaur? Wie konnte er ihn finanzieren?
Ja, sein neuer Film spielt trotzdem in Russland, aber er wurde nicht in Russland gedreht und er ist eine französisch-lettische-deutsche Koproduktion. Und das ist ja ein ganz spannender Regisseur. Also er ist ja in die Tradition des Mystizismus im russischen Kino mit seinen frühen Filmen getreten. Also er hat mit Metaphern, symbolischen Bezügen gearbeitet. Es hieß, hier haben wir jetzt den neuen Andrei Tarkovsky. Aber seine letzten Filme waren dann eher ja realistische, kritische Studien der russischen Gesellschaft heute. Also sicher nicht die Art von Film, die sich das Putin-Regime wünscht. Und seit dem Angriff auf die Ukraine zeigen Festivals wie Cannes oder Berlin ja keine Filme mehr, die mit staatlichen Geldern aus Russland finanziert wurden. Und Minotaurus, ich konnte heute eben den deutschen Produzenten Roman Paul treffen und er hat mir Folgendes erklärt.
Dieser Film könnte niemals im heutigen Russland gedreht werden. Es ist auch keinerlei staatliches Geld hier drin. Das ist völlig anders als beim Pavillon der Biennale in Venedig beispielsweise. Und es ist wichtig, mit Menschen zu arbeiten, KünstlerInnen, die in der Opposition sind.
Wie schaut er denn auf Russland? Was für eine Geschichte wird da erzählt?
Also er nimmt die Perspektive des russischen Geschäftsmann Klepp ein. Der lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in einer stylischen Villa in einem Wald. Aber die Auswirkungen eines russischen Angriffskrieges richten sich auch auf sein schönes Leben, was er da führt. Und man sieht überall in der Provinzstadt, in der Klepp sein Transportunternehmen hat, Plakate, die dazu aufrufen, sich freiwillig für die Armee zu melden. Und einige Arbeiter von ihm sind auch schon in den Westen geflohen. Und nun soll Klepp, er wird von der Regierung dazu aufgefordert, 14 seiner Angestellten für eine sogenannte Spezialoperation abzustellen. Und der Film lässt sich vielleicht als das Psychogramm eines Mannes umschreiben, den es darum geht, seine materialistische Existenz zu sichern, aber auch seine Ehe. Seine Frau hat eine Affäre mit einem Fotografen und diese Affäre wird von dem Film vielleicht zu sehr ausgewalzt. Viel interessanter ist anzusehen, mit welcher Kaltblütigkeit dieser Unternehmer in seiner Firma vorgeht. Er stellt kurzerhand 14 neue Fahrer ein, um sie dann an die Front schicken zu lassen. Also er bleibt der Quote gerecht. Und Minotaurus ist ja in der griechischen Mythologie ein Mischwesen aus Mensch und Tier, das mit menschlichen Opfern gespeist wird, so wie Putins Russland. Also Mythologie und Aktualität verbinden sich hier auf sehr eindringliche Weise.
Der rumänische Regisseur Christian Munschu bekam 2007 die Goldene Palme für 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage. Zur Erinnerung, ein Abtreibungsdrama, das unter dem Diktator Ceausescu spielte. Worum geht's jetzt in Fjord?
An dieser Stelle muss ich jetzt aber einfach mal loswerden. Der Wettbewerb von Cannes ist bisher doch eher mau. Also ich verlange ja jetzt gar nicht, dass das Kino eine moralische Anstalt sein muss, aber ich möchte doch schon spüren, dass in einem Film etwas verhandelt wird, dass ich erfahre, warum ein Regisseur seine Geschichte erzählen muss. Und ich kann nur sagen, der Film von Christian Munschu ist bisher der zwingendste im Wettbewerb. Er ist auch eine internationale Koproduktion. Schauplatz ist ein Städtchen an einem majestätischen Fjord in Norwegen. Hier zieht ein norwegisch-rumänisches Ehepaar mit 5 Kindern hin. Sie werden sehr freundlich aufgenommen. Die Kinder freuen sich mit den Nachbarskindern an. Und dann wird auf einmal in der Schule ein blauer Fleck auf dem Rücken der Tochter entdeckt. Und sie und ihr kleiner Bruder sagen jetzt, dass es zu Hause schon manchmal einen Klaps auf dem Po gibt. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Das Jugendamt kommt, die Kinder werden dem Ehepaar einschließlich des Säuglings abgenommen. Alles wird gegen sie verwendet. Ihr tiefer christlicher Glauben, ihr traditionelles Denken und dass sie aus Rumänien kommen. Sie werden plötzlich zu Fremden oder zum Fremden an sich. Und als Zuschauer ist man wirklich nicht unbeteiligt. Natürlich fragen wir uns auch, warum dürfen die Kinder nicht mit Handy spielen? Warum müssen sie ewig beten. Aber ist es trotzdem der richtige Weg, diesem Ehepaar den Prozess zu machen? Landen wir da nicht alle in einer Sackgasse? Und auch wenn der Film sehr ruhig erzählt ist, muss ich sagen, er hat mich ziemlich aufgewühlt und die Fragen gehen mir immer noch im Kopf weiter rum.
Mir geht nicht aus dem Kopf, dass dieser Jahrgang mau zu sein scheint. Deshalb die bange Frage. Pedro Almodóvar ist ja auch Stammgast in Cannes. 76 ist jetzt Spanier inzwischen. Besteht der Hauch einer Hoffnung, dass er mit seinem neuen Film Bitteres Fest endlich eine goldene Palme bekommt?
Ja, die hätte er ja vielleicht endlich mal verdient. Und ich kann nur sagen, schon beim Vorspann weiß man, dass man in einem Pedro Almodóvar-Film sitzt und fühlt sich direkt heimisch. Da ist die spannungsgeladene melodramatische Musik seines Stammkomponisten Alberto Iglesias. Und schon in der ersten Szene sind da wieder die kräftigen Farben, die seine Figuren und sein Kino zum Leuchten bringen. Und es wird die Jahreszahl 2004 eingeblendet. Die ehemalige Regisseurin Elsa arbeitet nun als Werbefilmerin und lebt mit einem Stripper und Feuerwehrmann zusammen. Und seitdem ihre Mutter tot ist, hat sie plötzlich Panikattacken. Also sie beschließt dann wieder ein Drehbuch zu schreiben, doch sie schreibt nicht über ihre eigenen Schmerzen, sondern über das Liebesunglück einer Freundin und die fühlt sich dann auf einmal davon ausgebeutet. Also hier werden schon Fragen Fragen aufgeworfen, die die Kunst, das Kino allgemein betreffen. Der Künstler als Ausbeuter, der eben sich der Emotionen seiner Umgebung bedient. Wann wird die Kunst indiskret? Aber aufgepasst, ich sag's nur, wir sind hier in einem Almodovar-Film. Das, was ich gerade erzählt habe, ist eigentlich nur das im Entstehen befindliche Drehbuch eines gefeierten Regisseurs namens Raul, den wir immer an seinem Schreibtisch sitzen sehen. Und der scheint sich auch an seiner Umgebung zu bedienen, guckt sich da alles ab. Also wir befinden uns wieder in einem typischen Spiegelkabinett von Pedro Almodovar, der sich hier natürlich auch selbst befragt. Also man kann nur sagen, er ruht sich wirklich nicht auf seinen Lorbeeren aus.
Vielleicht schafft das dann ja mit oder ohne Lorbeere ganz oben auf die Palme. Anke Lewicke in Cannes über die Wettbewerbsfilme Bitteres Fest, ab Juli übrigens in den deutschen Kinos, Fjord und Minotaurus. Für ihre Hauptrolle im Spielfilm Mondsüchtig bekam Cher 1988 einen Oscar. Da war sie nach erfolgreichen Musikjahren mit ihrem Ex längst Pop-Ikone. Die wusste, wie gut ihr das steht.
My son said to me, Mom, don't you have any mother clothes? And I said, well, I'll do the best that I can, but you know, we all are who we are.
Sie ist, wer sie ist, in perfekter Alterslosigkeit. Der Kalender aber sagt, Cher wird morgen 80. Peter Thiel, der amerikanische Tech-Milliardär, Trump-Freund und gefährlicher evangelikaler Antidemokrat. Über seinen Aufstieg hat der Deutschlandfunk in 6 Teilen informiert und ist dafür vor ein paar Tagen als Podcast des Jahres ausgezeichnet worden. Heute hat das Team der Peter Thiel-Story nachgelegt mit der OpenAI-Story.
Thank you for the opportunity to speak to you today. My name is Sam Altman.
Das ist Sam Altman. KI-Visionär, Unternehmer, der Mann, der uns ChatGPT gebracht hat. Und ein guter Freund von Peter Thiel. Altman hat uns in diese neue KI-Welt katapultiert. Mit einer Technologie, von der manche sagen, sie ist der Schlüssel zu allem. Und von der andere sagen, sie könnte uns alle umbringen.
Aus unserem neuen Podcast, die OpenAI Story, die seit heute online ist, nur Stunden nachdem ein US-Gericht die Klage von Elon Musk gegen Sam Altman und seinen KI-Konzern OpenAI wegen Verjährung abgewiesen hat. Klaus Uhrig hat auch diesen Podcast produziert, inszeniert und mitrecherchiert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Künstliche Intelligenz aus dem Hause Altman, Schlüssel zu allem oder Killer. Womit beginnt die erste Folge?
Es beginnt natürlich mit jemandem, der Zweiteres denkt, der denkt, diese KI-Entwicklung, die wir jetzt gerade haben, die ist ein Killer, die führt uns an den Abgrund potenziell, weil wir diese Technologie nicht kontrollieren können, und wirft einen Molotow-Cocktail auf das Haus von Sam Altman und wird dann später festgenommen mit einem KI-Manifest und einem Benzinkanister im Rucksack, als er versucht, in das Hauptquartier von OpenAI einzudringen.
Ist das jetzt der Spannungsbogen, dass sie mir nicht verraten, wer es ist?
Sein Name ist Moreno Gama. Es ist jemand, der eigentlich aus der gleichen Szene ein bisschen kommt, wo auch Sam Altman eine Zeit lang unterwegs war, nämlich Leute, die sich sehr, sehr viel Gedanken über KI-Sicherheit machen. OpenAI wurde ja ursprünglich gegründet als idealistisches Unternehmen mit dem Ziel, besonders sicher und besonders transparent KI zu entwickeln zum Wohle der Menschheit. Da kann sich heute kaum noch jemand dran erinnern. Ist ja auch klar, wenn man sich den riesigen Konzern anschaut, der OpenAI jetzt geworden ist. Aber noch vor ein paar Jahren hätte Sam Altman einige Sachen, die in diesem Manifest stehen, vielleicht selbst unterschrieben.
Gerade noch im Prozess mit Elon Musk hat Altman ja behauptet, OpenAI sei nach wie vor eine Wohltätigkeitsorganisation. Wie nahe kommt der Podcast ihm? Wie genau hat er sich auf seine Spur und auf seine Entwicklung gesetzt?
Naja, Wohltätigkeitsorganisation ist jetzt fast ein bisschen zugespitzt. Es ist ein Non-Profit. Das ist technisch gesehen immer noch so, dass ein Teil von OpenAI ein Non-Profit ist. Aber Sam Altman ist ein wahnsinnig guter Verkäufer und Geschichtenerzähler, der natürlich diese Art von Geschichte auch immer wieder gern erzählt. Aber die Realität ist natürlich auch, der weitaus größere, wichtigere Teil der Firma ist inzwischen ein Milliardenkonzern. Der gehört in weiten Teilen auch anderen Milliardenkonzernen. Einen riesigen Anteil hat beispielsweise Microsoft, der kooperiert mit anderen Tech-Giganten. Und Sam Altman ist der Mensch, der immer versucht hat, diese Geschichte zu erzählen, dass eben OpenAI anders ist als ein üblicher Tech-Konzern und dass es immer noch um KI-Entwicklung zum Wohle der Menschheit geht. Elon Musk sagt immer, he's stolen a charity, also er hat tatsächlich eine Wohltätigkeitsorganisation oder einen Non-Profit geklaut, um sich selbst zu bereichern. Auch das ist natürlich eine Zuspitzung, aber es beschreibt auch ein Stück weit, was mit OpenAI in den letzten Jahren passiert ist.
Und um besser zu verstehen, wes Geistes Kind Sam Altman ist, wie nah steht er Peter Thiel?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, politisch sind sie nicht auf einer Linie. Sam Altman war immer eher bei den Demokraten zu Hause, ist sehr pragmatisch. Er ist auf jeden Fall keiner von diesen Neurechten im Silicon Valley. Was man allerdings schon sagen muss, ist, die beiden sind eng. Also Peter Thiel ist so eine Art Mentorfigur. Die sind befreundet und Sam Altman macht Peter Thiel sehr viel nach. Also zum Beispiel dieses Schmieden von Netzwerken in der Tech-Welt, aber eben auch darüber hinaus. Auch diese Kombination von Tech mit allgemeiner wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Einflussnahme und ein Stück weit auch politischem Lobbying, da sind sich die beiden schon relativ ähnlich.
Kommen wir mal zur Art, wie in diesem Podcast argumentiert wird, wie es aufgebaut ist, wie viel Arbeit es gemacht hat. Wurden etwa alle Interviewanfragen positiv beantwortet?
Nein, also tatsächlich hatten wir es noch nie so schwer, nicht mal bei Peter Thiel, Leute zu finden, die mit uns sprechen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir mal positive Interview-Rückmeldungen hatten. Wir haben insgesamt mehrere hundert Anfragen gestellt, haben am Schluss jetzt, glaube ich, so 15 Interviews gehabt. Und gegen Ende, muss ich sagen, ist es uns dann doch gelungen, ein paar sehr interessante Leute auch aus dem Inneren von OpenAI zu bekommen. Leute, die früher bei OpenAI waren und dann gekündigt haben, aber auch den aktuellen Produktchef von ChatGPT, Nick Turley. Also wir haben jetzt fast ein Jahr dran gesessen, aber am Ende haben wir es tatsächlich geschafft, auch so ein bisschen diese Einblicke zu kriegen, auf die wir gehofft hatten.
Der Podcast hat 6 Teile, à 30 Minuten. Gab es nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, so viel Material, dass es schwer fiel, zu entscheiden, was reinkommt und was ins Archiv wandert? Oder konnten Sie das relativ kompakt und schnell fassen?
Ich glaube, es ist bei so komplexen Fragestellungen wie was KI bedeutet für die Menschheit, die Zukunft der Arbeit, die Zukunft dessen, was es überhaupt ist, ein Mensch zu sein, wenn man auf einmal sehr viel mit Maschinen redet beispielsweise, immer so, dass man Entscheidungen treffen muss, welche Teile man auch weglässt und welche man unbedingt erzählen will. Wir sind so vorgegangen, dass wir einerseits wollten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, was für eine Art von Entwicklung diese KI-Entwicklung ist, wo die herkommt, wo die Leute auch intellektuell herkommen, was sie sich gedacht haben, als die ihre Firmen gegründet und ihre Manifeste geschrieben haben. Das andere ist, wie wirkt sich KI auch heute schon aus? Also wir haben in der 5. Folge zum Beispiel, gehen wir ganz weit weg von OpenAI und erzählen von einem Menschen, der im Zusammenhang mit seiner Nutzung von ChatGPT eine Psychose entwickelt hat und am Ende einen Suizidversuch gerade so überlebt hat, und versuchen damit ein bisschen zu erzählen, wie sich dieses Experiment, in dem wir uns eigentlich befinden, wie sich das auf manche Leute auch psychisch auswirkt. Sicher, für viele Leute ist es auch gut, wenn sie ab und zu mal ein nettes Gespräch mit ChatGPT haben, aber es birgt halt auch große Gefahren. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass jetzt in der Geschwindigkeit, in der eben diese ganze KI-Entwicklung gerade stattfindet, dass die Gefahren tendenziell unterbewertet werden.
Es ist auch für einen Podcast sehr wichtig, dass das Ganze auch spannend erzählt wird. Das ist mit der Peter Thiel Story schon geschafft worden. Können Sie uns noch einen kleinen Einblick geben, wie das mit dem Material einerseits und der Produktion andererseits ist? In welchem Zeitverhältnis steht es zueinander? Wie muss das komponiert sein? Ist das was, was Sie inzwischen aus dem Ärmel schütteln? Oder muss man da immer wieder je nach Themenaspekt und Komplexheit des Themas alles nochmal neu überdenken?
Also ich glaube, aus dem Ärmel schütteln kann man Dinge von so einer Länge wie so ein 6x30 Minuten Podcast wirklich nicht. Das muss man planen und das muss man vor allem immer wieder hinterfragen. Also ich glaube, was man vielleicht ein bisschen unterschätzt, wenn man diesen Prozess des Schreibens eines Storytelling-Podcasts nicht kennt, ist, wie oft wir das umschreiben. Wir machen Skizzen und Storyboards, wir schreiben grobe Teile, dann schreiben wir nochmal drüber, dann geht unser Host drüber, wir schreiben ja als Team zu viert. Ich würde sagen, dass man im Endeffekt, wenn ich die ersten Fassungen der Skripte mir anschaue und das, wo wir am Schluss rausgekommen sind, ist da fast kein Stein mehr auf dem anderen, weil man manchmal erst beim Schreiben überhaupt merkt, was eigentlich wichtig ist.
Klaus Ulrich, über die OpenAI-Story seit heute stehen alle Folgen in der Deutschlandfunk-App und ich wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön, schönen Abend noch.
Ihnen auch. Weiter geht's mit Barbara Becker.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schauspieler Alexander Held ist tot. Er starb laut ZDF bereits vor einer Woche im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit. Bis zuletzt stand Held vor der Kamera. Für seine Polizistenrolle in der Serie Stralsund und als Ermittler in München Mord. Begonnen hatte er seine Karriere mit kleineren Rollen am Theater und in der vierteiligen Thriller-Reihe Morlock neben Götz George. Kolonialismus muss als Teil deutscher Gewaltgeschichte in die Gedenkstättenkonzeption des Bundes aufgenommen werden. Das meint der Verein Decolonize Berlin, der dazu schon im Dezember einen offenen Brief initiiert hat. Inzwischen haben sich den Erstunterzeichnenden nochmals 300 Menschen aus Wissenschaft, Kultur und Erinnerungsarbeit angeschlossen. Die Historikerin Manuela Bauche argumentiert, Kolonialismus als systemische Entrechtung von Millionen Menschen wirke in globalen Strukturen ökonomischer Ungleichheit und in Rassismus fort. Dem Bund kommt ihrer Meinung nach die politische und historische Verantwortung zu, für die Auseinandersetzung mit diesem staatlichen Unrecht Mittel zur Verfügung zu stellen. In vielen Bereichen der Kultur sind Frauen nach wie vor nicht ausreichend repräsentiert. Das kritisierte gerade die Schauspielerin Julianne Moore beim Festival in Cannes für den Film. Für die Musikbranche sucht in dieser Woche die Bundeskulturkonferenz in Berlin nach Wegen zu mehr Geschlechtergerechtigkeit unter dem Motto Gender Equality Now. Einerseits hat sich nach Ansicht von Projektleiterin Pamela Owusu-Brenya in den vergangenen Jahren einiges verbessert.
Auf der anderen Seite sieht man aber auch gerade in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, dass sehr starke Gegenbewegungen auch dort draußen stattfinden, dass diese Themen von mehr Diversität, generell Genderfragen sehr stark in Frage gestellt werden. Das fühlt sich halt sehr nach einem Rückschritt an. Und die öffentliche Diskussion ist eher oft nicht mehr so positiv den Themen gegenüber.
Sagte Pamela Owusu-Brenya von der Bundeskulturkonferenz hier im Deutschlandfunk Kultur. Das Wave-Gothic-Treffen in Leipzig gilt als eines der größten seiner Art. Doch die 33 Jahre alte Veranstaltung hat Nachwuchsprobleme. Das Musikfestival hat zwar ein großes Stammpublikum, das ist aber mit den Treffen gealtert, wie es Festivalsprecher Cornelius Brach gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk formuliert. Das Team will deshalb gezielt junges Publikum anlocken, etwa mit Newcomer-Bands. Hier gibt es laut Brach Überschneidungen zu anderen Subkulturen oder Musikstilen wie Cold Wave, Postpunk und Elektro. Das werde in der Regel auch von den Alt-Gruftis gut angenommen. Brach beobachtet noch mehr Veränderungen in der sogenannten schwarzen Szene. Anders als früher werde nicht mehr das gesamte Leben nach der Musik ausgerichtet. Den jüngeren Fans gehe es eher um das Gefühl, das Dunkle oder Düstere.
Es geht um Schiffe mit Toten, Feuer und Eis, schwindelerregende Sternenhimmel und einen Mann, der versucht, im Leben Fuß zu fassen. So steht es im Ankündigungstext für den 5. Band der Morgenstern-Reihe von Karl-Ove Knausgård, der morgen auf Deutsch erscheint. Während der 58-Jährige schon am 7. Teil schreibt, der dann aber auch wirklich der letzte sein soll, hat Tobias Wenzel den Norweger in England besucht.
Arendal was a very hard book to write.
Es ist mir sehr schwer gefallen, Arendal zu schreiben,
erzählt Karl-Ove Knausgård in einem Londoner Park. Aber die Arbeit an diesem Roman habe ihm mehr gegeben als genommen. Arendal spielt 1976 im Winter in Südnorwegen, wo Knausgård aufgewachsen ist. Syvert, die Hauptfigur, ist von einer Geschäftsreise zurück auf dem Weg zu seiner Familie. Aber dann hat er eine Autopanne. Während das Auto in einer Werkstatt repariert wird, fährt er mit einem Ersatzwagen durch die Gegend seiner Kindheit, übernachtet in der nächstgelegenen Stadt Arendal und denkt über seine Vergangenheit und seine Zukunft nach.
In my childhood, it was one winter.
In meiner Kindheit gab es diesen einen unglaublich kalten Winter auf einer Insel im Süden Norwegens. Da ist das Wasser zwischen der Insel und dem Festland zugefroren und auch Richtung Meer. Das Eis war so dick, dass Autos darauf gefahren sind. Diesen Anblick und dieses Gefühl habe ich nie vergessen. Und ich wollte schon immer ein Buch über Autos schreiben, die auf dem Meer fahren.
And I always wanted to write a book about when cars drive on the ocean.
Autos, die in weißer Landschaft übers Meer fahren. Auf Syvert wirkt es wie ein Traum. Eigentlich ist Syvert ein rationaler Mensch, aber Träume faszinieren ihn, auch weil er glaubt, sie enthielten die Zukunft. Fragt sich, ob es gut wäre, wenn wir Menschen Zugang zur Zukunft hätten.
Nein, ich jedenfalls glaube, wir sollten lieber im Hier und Jetzt leben. Nabokov hat übrigens jeden seiner Träume notiert und auch alles, was ihm dann passiert ist. Er wollte so überprüfen, ob es da Ähnlichkeiten gab. Mein Roman Arendal ist in einer Welt angesiedelt, in der es diese Verbindung zwischen Traum und Zukunft vielleicht wirklich gibt. Für Syvert gibt es sie jedenfalls.
Syverts eigene Zukunft hängt von einer Entscheidung ab, die er dringend treffen muss. Bleibt er bei Frau und Söhnen oder verlässt er sie für seine Liebesaffäre Asja, die in der Sowjetunion lebt? Das Leitmotiv dieses Romans ist die philosophische Frage, was Zeit ist, was Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Einmal mehr bindet Knausgård komplexe Theorien faszinierend natürlich in einen Roman ein. Auch als Syvert in einem Lokal ohnmächtig wird. Das sei inspiriert von einer eigenen Ohnmacht bei einem Verlagsempfang, erzählt Knausgård.
Dann bin ich wieder zu Bewusstsein gekommen. Und ich hatte keine Ahnung, wer ich war, wo ich war, wie spät es war. Da fragt man sich, was ist Identität? Die Antwort ist Erinnerung. Wenn die Erinnerung weg ist, dann ist man also niemand oder nur irgendjemand. Das hängt wieder mit der Zeit zusammen.
Syvert, wissen wir aus dem zweiten Roman der Morgenstern-Reihe, bleibt nicht mehr viel Zeit. Mehrmals beginnt er einen Brief an Asja, um ihr seine Liebe zu gestehen, ist aber jedes Mal enttäuscht vom Ergebnis. Ist Liebe also unbeschreiblich?
I think it's impossible to encircle and define.
Es ist unmöglich, Liebe einzukreisen und zu definieren. Aber das Gefühl der Liebe existiert natürlich. Ich weiß noch, wie stark verliebt ich war, als ich zum ersten Mal Hölderlin gelesen habe. Es ist in mich herein und dann wieder hinausgeströmt. Ich konnte der Frau meine Liebe nicht gestehen. Wir können da nur Klischees verwenden. Dieses Gefühl ist wie eine Ekstase, für die man keine Worte findet.
You know, it's an sort of ecstasy and you don't have words for that.
In diesem neuen Roman hat Knausgård dagegen die richtigen Worte gefunden. Arendal ist ein wunderbar stimmungsvolles und tiefgründiges Buch über einen Mann am Scheideweg. Band 5 der Reihe. Gerade schreibt der Autor am 7. und letzten Band. Bleibt die Frage, ob er sich nach diesem Mammutprojekt einen langjährigen Erholungsurlaub gönnt und eine Schreibpause einlegt.
Nein, ich mag den Rhythmus von einem Roman pro Jahr. Und ich habe schon eine vage Idee für einen neuen Roman. Man fragt ja auch niemanden, der 10 Bücher gelesen hat, meinen Sie nicht, dass es jetzt Zeit ist, ein Jahr lang nichts mehr zu lesen? Ich verstehe auch nicht, warum nicht alle Menschen schreiben. Das ist meine Frage an die Welt. Denn Schreiben ist etwas Wunderbares.
Why not all people are writing, you know, that's my question to the world, because this is a good thing.
Karl Ove Knausgård, Arendal, aus dem Norwegischen von Paul Berf ins Deutsche übersetzt, erscheint morgen. Wir bleiben bei der Literatur. Der International Booker Prize. Seit 2016 wird er in London jedes Jahr für einen ins Englisch übersetzten und in Großbritannien veröffentlichten Roman- oder Kurzgeschichtenband verliehen. Fazit hat gestern über seine Bedeutung berichtet. 2 Jahre nachdem Jenny Erpenbeck für Kairos mit dem Preis ausgezeichnet wurde. Auch in diesem Jahr standen 2 deutsche Originaltitel auf der Shortlist. Shaida Basyars 2016 erschienener Fluchtroman Nachts ist es leise in Teheran und Daniel Killmanns Lichtspiel über den 1967 gestorbenen Filmregisseur G.W. Papst von 2023. Vor wenigen Minuten, deshalb das Thema erst jetzt, ist der International Booker Prize 2026 in der Tate Modern verliehen worden. Mein Kollege Kais Harabi kennt die Entscheidung. Wer hat mit welchem Buch gewonnen, Kais?
Ja, mein Favorit hat gewonnen, kann ich ganz klar sagen. Yang Shuangzi mit Taiwan Travelogue in der Übersetzung von Lin King. Das war auch einer der Favoriten der Literaturbubble auf TikTok, habe ich so die letzten Tage gesehen. Und ich finde es eine ganz tolle Entscheidung, weil es ein wirklich raffiniertes, wahnsinnig vielschichtiges Buch ist. Es erzählt im Kern von einer japanischen Schriftstellerin namens Aoyama Chizuko, die in den 1930ern mit ihrer Übersetzerin durch Taiwan reist. Die beiden freunden sich immer mehr an über diese Reise und vor allem auch über die Suche nach der authentischen taiwanesischen Küche, die die arme Übersetzerin immer wieder für diese Schriftstellerin organisieren muss, was gar nicht so leicht ist. Aber diese Freundschaft der beiden und auch der Flirt zwischen den beiden, der wird durch verschiedene Machtdynamiken ein bisschen verkompliziert, weil im Hintergrund ist, dass Taiwan in den 1930ern eine japanische Kolonie war. Das heißt, die Schriftstellerin gehört zu den Kolonisten, die eigentlich auch versuchen, die taiwanesische Identität auszulöschen. Und dann wird die Suche nach der authentischen taiwanesischen Küche zum Beispiel auch zu einem ziemlichen Politikum. Und Yang Shuangzi erzählt das total interessant, weil sie es nochmal in so eine Art Meta-Erzählung einbettet, indem sie vorgibt, dass dieser Roman ein eigentlich wiederentdeckter japanischer Roman aus den 50ern sei, den sie nur übersetzt habe. Es gibt dann noch Vorworte, Nachworte, Fußnoten. Also das ist wirklich ein sehr komplexes und sehr vielschichtiges Buch, das trotz allem sehr leicht geschrieben ist und auch sehr leicht zu lesen ist. Und Lin King hat mit der Übersetzung auch wahnsinnig tolle Arbeit geleistet und diesem vielschichtigen Roman wirklich nochmal eine Schicht hinzugefügt.
Darüber sprechen wir gleich nochmal. Ich würde erstmal nur gerne wissen, nachdem die fünfköpfige Jury in 8 Monaten 128 Bücher gelesen hat, um sich nun für dieses zu entscheiden. Und das nach dem Treffen von Donald Trump mit Xi Jinping, bei dem es auch um Taiwan gab. Wie hat die Jury ihre Wahl begründet?
Sie hat es nicht so explizit politisch begründet. Die Juryvorsitzende, die Schriftstellerin Natasha Brown, die hat bei der Preisverleihung eine sehr kurze und sehr knackige Rede gehalten und dabei nochmal betont, dass wir in Zeiten leben, in denen Empathie und grundlegender Anstand als Schwäche ausgelegt werden und dass eben Bücher, Literatur kleine Empathiemaschinen seien und Taiwan Travelogue sei dafür ein herausragendes Beispiel. Und in der schriftlichen Jurybegründung, die dann gleich noch nachgeschoben wurde in der Pressemitteilung, da heißt es, Taiwan Travelogue überzeuge sowohl als Liebesroman als auch als scharfsinniger postkolonialer Roman. Er sei fesselnd und auf raffinierte Weise anspruchsvoll und Lin Kings gekonnte Übersetzung gebe eben die Nuancen der Erzählstimmen des Romans perfekt wieder. Und ich glaube, das kann ich auch alles so unterschreiben. Das war, wie schon gesagt, auch mein Favorit auf der Shortlist. Und ich finde es wirklich eine interessante Wahl, eben auch mit Blick auf die aktuelle Politik, wie Sie erwähnt haben.
Ist der International Booker Prize eigentlich die einzige Literaturauszeichnung, die Übersetzerinnen und Übersetzer so in den Fokus stellt?
Also es ist auf jeden Fall der prominenteste Literaturpreis, würde ich sagen. Es ist fast so was wie der ESC für übersetzte Literatur, wenn man so will. In den USA gibt es noch den National Book Award for Translated Fiction. Den hat lustigerweise auch Taiwan Travelogue gewonnen. Also da ist schon ein Preis da. Und man kann dann zum Beispiel auch noch nach Deutschland schauen. Da gibt es beim Preis der Leipziger Buchmesse natürlich die Kategorie Übersetzung, die gemeinerweise in der Berichterstattung gerne mal so ein bisschen hinten runter fällt. Der Preis geht allerdings nur an ÜbersetzerInnen. Beim Booker Prize werden ja AutorInnen und ÜbersetzerInnen gemeinsam ausgezeichnet. Die teilen sich auch das Preisgeld 50-50. Ähnlich macht das auch in Deutschland der Internationale Literaturpreis, den das Haus der Kulturen der Welt in Berlin vergibt. Für den wird übrigens morgen die Shortlist veröffentlicht. Da ist nur der Haken, da wird das Preisgeld nicht 50-50 geteilt, sondern die AutorInnen kriegen ein bisschen mehr Geld als die ÜbersetzerInnen, was schade ist, weil ÜbersetzerInnen wirklich eine sehr prekär beschäftigte Gruppe sind.
Nochmal das Stichwort Jury, nämlich mit Blick auf die Gewichtung der Inhalte. Die fünf haben gesagt, die Gegenwärtigkeit der Vergangenheit bei den Nominierten der Shortlist sei ihnen besonders wichtig gewesen. Jetzt wissen wir, die Gewinnerin, da geht es um Korea in den 50er Jahren. Den Blick zurück bei Kehlmann und Basia habe ich schon erwähnt. Inwiefern zeigt sich das bei anderen Finalisten?
Ich finde es interessant, weil das ist so ein Argument, auf das sich Jurys natürlich auch immer gerne zurückziehen, wenn sie so sehr diverse Shortlists zusammengestellt haben. Ich finde, hier kann man zum Beispiel noch den Roman von Anna Paula Maier hervorheben, On Earth as it is Beneath, der aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt wurde. Das ist ein ganz schmaler Roman über ein Gefängnis in der brasilianischen Einöde. Der hat fast so eine Stimmung wie so ein Italo-Western. Und Maya erzählt hier eben von kolonialer Gewalt, die eigentlich so wie so ein Fluch über diesem Landstrich liegt und die sich in diesem Gefängnis auf ganz andere Weise nochmal wiederholt. Und René Karabaschs She Who Remains aus dem Bulgarischen ist auch ein interessanter Roman. Da geht es um eine junge Frau, die versucht, sich patriarchalen Strukturen zu entziehen und die dann, wenn man so will, von der Vergangenheit in Form von eben diesen uralten Traditionen und diesen patriarchalen Strukturen aufs Grausamste eingeholt wird. Und Marine Diaye mit The Witch, was es auch auf Deutsch gibt, Die Hexe, ist schon vor ein paar Jahren übersetzt worden. Das spielt natürlich, da kann man natürlich argumentieren, dass so mit der Idee der Hexe auch so die Gedanken der Hexenverfolgung aus der Vergangenheit so in die Gegenwart geholt werden. Aber ich finde nicht, dass das auf jeden Roman in gleicher Weise zutrifft auf dieser Shortlist.
Kai Sarabi über den International Booker Prize 2026, der heute am späten Abend vergeben worden ist, an Yang Shuan Si für ihren Roman Taiwan Travelogue. Gregor Sander hat jetzt die Kulturpresseschau für Sie. Es geht um einen Wurf, um Bälle, aber vor allem um das Feuilleton selbst.
In der Süddeutschen Zeitung sorgt man sich um die Redlichkeit der Konkurrenz. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die FAS haben einen Buchclub gegründet mit dem Buchhandelsriesen Thalia. Berührt das die Unabhängigkeit der Literaturkritik? Fragt Hans-Jürgen Jakobs und erklärt den Buchclub Gemeinsam lesen so. Es geht konkret um jeweils 65.000 Euro. Diese Summe erscheint in einem Vermarktungskonzept vom 13. März, das der Thalia-Konzern rund 570 Buchhandlungen an etwaig interessierte Verlage verschickte. Das Geld verlangt man für Platzierungen bei Thalia auf Sonderverkaufsflächen in eigenen Buchläden, auf der Homepage oder auf Social Media, sowie in den Medien der FAZ. Das Papier preist Gemeinsam Lesen als Aktionsmarke, die zum Entdecken neuer Bücher wie Autoren führe, auch dank redaktioneller Begleitung. Für den SZ-Kritiker ist die Grenze zwischen Werbung und unabhängigem Journalismus hier übertreten und so hat er einfach mal beim Konkurrenten nachgefragt. Jürgen Kauber als für Kultur zuständiger FAZ-Herausgeber gesamtverantwortlich fürs neue Clubwesen räumt ein, dass das zitierte Vermarktungspapier den Anschein erweckt habe, eine Buchbesprechung sei Bestandteil des Reichweitenpakets, das der Verlag den Kooperationspartnern anbiete. Wir bedauern dieses Missverständnis und haben es sofort, nachdem es uns aufgefallen war, am 22. April 2026 durch Thalia korrigieren lassen. Buchbesprechungen seien nicht Teil des verlagsseitigen Reichweitenpakets. So richtig überzeugen konnte der FAZ-Herausgeber seinen SZ-Kollegen aber nicht, zumal der dann auch noch fragt, welche Verlage sich denn dieses 65.000-Euro-Paket leisten können. Der Nutzen des neuen Buchclubs sei für kleinere Verlage begrenzt, erklärt Verleger Andreas Rötzer von Mattes und Seitz in Berlin. Durch den hohen Preis für Platzierungen sind wir praktisch ausgegrenzt, was sehr schade ist. Das sehen wir auch so. Und dann ist uns in den Feuilletons vom Mittwoch noch ein merkwürdiger Umgang mit dem hohen Alter aufgefallen. Der Torwart von gestern titelt etwa die Taz. Ruth Lang Fuentes übernimmt hier die Vermutung der Bild-Zeitung, dass der 40-jährige Manuel Neuer bei der anstehenden Fußball-WM ins Tor der Nationalmannschaft zurückkehren wird, um dann eine Vermutung seines noch älteren Vorgängers zu zitieren. Oliver Kahn spricht aus eigener Erfahrung und befürchtet, dass Neuer mit seinen 40 Jahren die WM nicht mehr auf allerhöchstem Niveau durchhalten könnte. Noch unfreundlicher wird es in der FAZ, wo Edo Rehns versucht, Chea zum 80. Geburtstag zu gratulieren und dabei die folgenden Sätze raushaut. Wie lange es wohl noch dauert, bis ihr das Alter endlich einmal anzusehen ist? Auf den neuesten Bildern wirkt sie, als gäbe es kein Gestern und kein Vorgestern mit dem unvermeidlichen Lebensballast, wenigstens an Falten und Pfunden. Und dann war da ja vor ein paar Wochen noch das Skandelchen um Literaturkritiker Dennis Scheck, der Ildikó von Kürtis neuem Buch Alt genug, als er es in seiner Sendung Druckfrisch in die Mülltonne schmiss, hinterher rief, es seien Nachrichten aus der Schnatterzone der Damentoilette, woraufhin sich die Autorin erbost wehrte und reichlich Unterstützung bekam. Am Sonntag lief nun die nächste Druckfrischsendung und der Berliner Tagesspiegel druckt die neue Kritik von Scheck zu alt genug, die sich allerdings eher liest wie eine Kritik an der Autorin. Ildikó von Kürti ist ein Genie. Ein Genie der Selbstvermarktung. Egal, ob von Kürti aufs Metal-Festival nach Wacken campen geht, an Germany's Next Topmodel teilnimmt oder von lebenslangen Ängsten beichtet, alles ist Teil einer cleveren Werbestrategie für ein Produkt namens Ildikó von Kürti. Alt genug ist dann auch eher so etwas wie ein Starschnitt oder ein Tour-T-Shirt, ein Fanartikel eben. Ich allerdings bin kein Fan. Es folgt wieder der Wurf in die Tonne. Ob das allerdings auch wieder zu einem neuen Aufschrei führen wird, ist noch ungewiss.
Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.